Und da waren wir ja über diese heuristische Herleitung, also über die anschauliche Herleitung vom Schrödinger, waren wir dann irgendwie dazu gekommen, die abstrakten Operatoren einzuführen. Also man hat erstmal Wellenmechanik. Und da hatte man als Zustandsvektoren da hatte man da diese Wellenfunktionen, also Psi von x. Und die sollten quadratintegrierbar sein, also aus diesem Hilbertschen Funktionenraum L2. Also sprich, es soll immer das Skalarprodukt existieren. Und das sind dann halt, wenn ich das in diese mit Wellenfunktionen ausschreibe, war das dann einfach das Integral über den ganzen Raum. Psi 1 Stern von x, Psi 2 von x. Ja, und immer aufpassen, das linke Argument im Skalarprodukt, da brauche ich ein Konjugiertkomplex. Und das rechte ist einfach die Funktion selber. Und dann hatten wir halt festgestellt, Observablen. Das war ein Ort und Impuls. Und in der Wellenmechanik war das einmal die Ortskomponenten, die Operatoren der Ortskomponenten war einfach multiplizieren der Wellenfunktion mit x und der Impuls. Das war einfach minus i h quer und da die Ableitung, also Naplapsi. Ja, und dann hatten wir festgestellt, Eigenvektoren oder Eigenfunktionen halt hier. Ja, da habe ich jetzt gesehen, im Skript habe ich das UP und VX genannt. Also, was ist eine Eigenfunktion? Ja, für p, die Eigenfunktion zum Eigenwert p ist halt p angewandt auf die Funktion, gibt den Eigenwert, also ganz normale dreidimensionale reelle Vektoren mal diese Funktion. Und wenn ich da hier jetzt das hier einsetze und die Gleichung löse, dann kam raus, ja, da hatten wir hier dann diesen Normierungsfaktor noch angebracht, da komme ich gleich noch drauf, warum das so war. Und dann hat man hier einfach diese ebenen Wellen. Und dann kam halt raus, die sind natürlich nicht quadratintegrierbar, aber man kann sowas mit verallgemeinerten Funktionen oder Distributionen machen und da kam halt raus, wenn man das jetzt alles einsetzt, kam hier halt raus Delta 3p minus p'. Dasselbe geht mit x. Da kam halt raus, Und dann kam, dann hatten wir halt noch, ich kann jetzt meine Wellenfunktionen kann ich alle darstellen durch Impulseigenfunktionen oder umgekehrt. Also das war dann diese Geschichte. Ach so, ich habe hier UP, habe ich es noch genannt. Also wenn ich das immer über alle möglichen Eigenwerte da dieses Cat-Prating, also diesen Projektoren, wenn ich die alle aufintegriere bzw. summiere, dann kriege ich einen Einheitsoperator raus. Und dann kam halt raus, dass die Wellenfunktion nichts anderes ist als die Komponente des abstrakten Cat-Vektors Psi bezüglich der Ortseigenzustände. Und wenn ich das jetzt halt in die Impulsdarstellung überführen will, dann schiebe ich so eine 1 ein. Und das Ding hier, das ist nichts anderes als UP. Das ist der Impulseigenvektor in der Ortsdarstellung, also die Impulseigenfunktion da oben, diese ebene Welle. Dann ist das halt so eine, am Ende kommt da raus D3P. Ich setze jetzt einfach für UP das da ein. Ja, und UP Psi, das war die Wellenfunktion in der Impulsdarstellung. Also mit anderen Worten, die Wellenfunktion in der Impulsdarstellung ist die Fourier-Transformation verziert mit diesen Vorfaktoren, weil das war die Normierung auf diese Delta-Distribution, was die Sache da sehr bequem macht. Und genauso kriegt man natürlich raus die Umkehrung. Wenn ich das jetzt ausrechne, dann habe ich hier ist immer dieselbe Argumentation. Wenn ich das jetzt wieder mit der Ortswellenfunktion ausdrücken will, dann muss ich so eine 1 einschieben. Ja, da sehe ich, das hier ist meine Wellenfunktion in der Ortsdarstellung. Und jetzt ist UPVX, also es gilt immer Psi 1. Psi 2 ist dasselbe wie Psi 2, Psi 1 Stern. Ja, das kann man sich hier klar machen. Wenn ich da das konjugiert Komplexe bilde, dann wird aus dem ein Psi 1 und aus dem ein Psi 2 Stern, und das ist aber gerade das hier, das Skalarprodukt, einfach die Argumente vertauscht. Also muss man aufpassen bei diesen komplexen Vektoren, da ist, wenn ich die Reihenfolge im Skalarprodukt vertausche, brauche ich einen Konjugiertkomplex. Und das hier angewandt, dann sehe ich, das ist einfach Vx UP Stern, und das ist UP Stern von X. Naja, und jetzt setze ich es ein, da das Konjugiertkomplexe, da dreht sich nur das I um, da in dem Exp. schreibe ich immer so hin. Ja, das ist dieser Vorfaktor da, der Normierungsfaktor. Und dann steht da exp, kehrt sich nur das i um. Also i minus ipx durch h quer. Und die Komponente von Psi bezüglich der Ortseigenvektoren sind halt die Wellenfunktionen in der Ortsdarstellung. Also Sie können immer hin und her rechnen. Hallo. Zwischen Orts- und Impulsdarstellung mit solchen Fourier-Trafos. Dann, was ich noch irgendwie nicht so explizit erzählt habe, was noch wichtig ist, ist, dass diese Operatoren, die Observablen repräsentieren, das sind selbstadjungierte Operatoren. Das müssen wir jetzt noch nachholen. Aber erstmal noch mal einen Schritt zurück. Die Bedeutung von dem Ganzen, das war ja, hatten wir auch, aber zur Sicherheit erzähle ich es noch mal. Also das war diese Wahrscheinlichkeitsinterpretation. Ja, da war das Psi-Betragsquadrat von x. Das ist die Ortswahrscheinlichkeitsdichte. Und deshalb wollten wir halt auch haben, dass das die Normierung ja, das Teilchen muss irgendwo sein. Die Wahrscheinlichkeit für das sichere Ereignis ist aber 1. Also will man diese Wellenfunktion auf 1 normieren. Und das ist halt Born hier, ne? Bornsche. Regel, und das ist hier genauso, dass Psi Tilde, das ist die Impulswahrscheinlichkeitsverteilung oder Dichte, Dichte, und natürlich jetzt, das kommt, kann man sich ausrechnen durch die Normierung. Wenn das Psi von x normiert ist, dann ist auch das Psi Tilde normiert. Das kommt raus, wenn man da die, also wenn man das hier einsetzt und benutzt, dass die Fourier-Trafo von so einer Exp-Funktion bis auf Faktoren eine Delta-Funktion ist, kommt halt raus, dass wenn das hier gilt, dann ist das hier auch ordensgemäß auf 1 normiert. Ja, also das Teilchen muss immer einen Impuls haben. Irgendeinen in ganz R3. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Teilchen irgendeinen möglichen Impuls hat, ist natürlich dann 1. Und jetzt brauchen wir noch, das habe ich da irgendwie, ist das verloren gegangen, aber das ist auch wichtig, also selbst adjungiert. Zeit von x und p. Jetzt erstmal, was bedeutet das? Also, wenn ich irgendein Skalarprodukt habe und ich gucke mir an, ja, ich nehme das Skalarprodukt von dem Operator x mal psi 2, das ist wieder ein Vektor, ne? Kann ich das Skalarprodukt mit psi 1 bilden. Und das, ich lasse mal den Strich weg, also das hier meint, ich wende x auf psi 2 an. Und jetzt ist halt der adjungierte Operator ist einfach, dass ich das x hier rüber schreibe. Hat man da so ein Kreuz, ist das. Das nennt sich ermitisch adjungiert und jetzt ist, das ist der adjungierte Operator. Dieses Ortsoperators. Ja? Und jetzt ist aber der Witz, jetzt gucke ich mal. Jetzt können wir das ja in der Ortsdarstellung mal ausrechnen, weil da ist es besonders einfach. Weil ich halt den Ortsoperator angucke, da bietet es sich an, in der Ortsdarstellung zu rechnen. Naja, und x-Dach, ich schreibe es lieber hin, x-Dach psi von x, das ist aber einfach x, die Zahlen x. Ja, weil das war die Komponente, Operatorkomponente angewandt auf Psi gab halt die Zahl x, also die ja, von dem Argument. Das war einfach die Multiplikation mit dieser Zahl. Und jetzt will ich das irgendwie hinkriegen, dass das x auf x1 wirkt. Da brauche ich aber nur das x hier rüber. Schreiben, ja, dann das x ist reell. Also darf ich das da reinziehen in das konjugiert Komplex. Und dann sehe ich, ja, das hier wäre jetzt ja, einfach x psi 1 psi 2 und jetzt andererseits ist aber das psi 1 x psi 2 ist das x adjungiert psi 1 psi 2, also folgt dass der adjungierte Operator von x wieder x ist und das nennt sich dann einen selbstadjungierten Operator. Ja, genauso p. Da geht es genauso, ne? Da brauche ich nur argumentieren mit Impulsdarstellungen. Ja? Also genauso. Ja, und daraus folgt halt dann, dass P und P-Dagger dasselbe ist, also der Impulsoperator ist auch selbst adjungiert. Das kann man sich auch überlegen, wenn man, also dann kann es ja auch in der Ortsdarstellung, also das P-Dach, Also ich will das hinschreiben, das ist dann ausgeführt in der Ortsdarstellung, Psi 1 Stern x mal p, Operator angewandt auf Psi 2, das war aber minus i h quer Napla Psi 2 von x. Und jetzt kann man sich überlegen, dass das gleich ist mit einer partiellen Integration . Was passiert? Es wird einfach, das Napla wird hier rüber geschoben und ich kriege ein Minus. Und die Randterme, also das ist ja immer die U mal V', also das war das mit der partiellen Integration. Ja, das gab ja einmal so einen Term ohne Integrale und dann gerade das Negative, wo die Ableitung hier rübergezogen ist. Und jetzt integriere ich über den ganzen Bereich hier, also über die ganze reelle Achse, und dann ist das hier zwischen Minus und Plus unendlich zu nehmen. Und wenn hier dieses Integral existiert, dann muss hier halt 0 rauskommen. Ja. Wenn das Integral existieren soll, dann müssen die Funktionen schnell genug im Unendlichen abfallen, damit das Integral existiert. Also ist das hier 0. Und dann habe ich einfach Integral über u mal v' gleich minus Integral u' mal v. Und das kann ich hier jetzt für jede Komponente anwenden, also Ableitung nach x1, Ableitung nach x2. Ableitung nach x3 und ich integriere auch über alle 3 x. Da kann ich das jedes Mal hier anwenden. Und naja, jetzt will ich das aber wieder schreiben als einen Operator angewandt auf Psi 1 Stern und da ist aber das i. Also muss ich aufpassen, weil das i kriegt ein Vorzeichen beim Konjugiertkomplex, also muss ich ein Minus i hinschreiben. Klar? Oder zu viel? Argument mache ich noch fertig, also das, was hier steht, ist aber P Psi 1. Ne? Also steht jetzt hier tatsächlich P. Also komplexe Zahlen, ist das so, ist das immer noch so ein Problem oder?
Also komplexe Zahlen an sich nicht, weil die ganze Kombination ist an.
Wo ist es denn unklar? Ja, immer dazwischen reden dann. Also nochmal. Erstmal erinnern, was ist das Skalarprodukt. Ja? Das Skalarprodukt ist immer, wenn ich das in der Ortsdarstellung schreibe, diese Funktion gestärmt, also konjugiert komplex, und dann mal dieser Vektor. Und jetzt muss ich wissen, was ist P Psi 2 in der Ortsdarstellung? Das war dieses minus IH quer Gradient Psi 2. Ja, die beiden multipliziere ich und integriere sie über alle Orte. Das war das Skalarprodukt. Dann kam das Argument mit der partiellen Integration. Ja, da tue ich einfach die Ableitungen hier rüber mit einem Minus. Also das Minus wird zum Plus. Hier, ich habe doch diese Formel. Und das wende ich jetzt auf jede Komponente an. Also meinetwegen die erste, da leite ich nach x1 ab, integriere aber auch über x1 hier. Dann kann ich die Formel verwenden. Ja, und da kriege ich raus, das Integral über u mal v' ist minus das Integral über u' mal v. Und das Minus cancelt das Minus. Dann bin ich hier, ja, jetzt wirkt das natürlich nur auf Psi 1. Und dann will ich das aber schreiben, irgendwie ein Operator Psi 1 Stern. Und das geht sehr einfach, nur das I, das kriegt ja beim Konjugieren ein Minus. Insgesamt will ich ein Plus, also muss ich das Minus hier hinschreiben. Ja, weil wenn ich das sterne, dann ist es das gesternt mal das gesternt und es gibt wieder das. Ja, also das muss man sich merken, wenn ich Z1, Z2 Produktstern mache, dann ist es Z1 Stern mal Z2 Stern für irgendwelche komplexen Zahlen. Also es ist eigentlich nur immer rumgerechnet, man muss nur wissen wie, ja. Deswegen kommen auch ein paar Übungen da. So, ich weiß nicht, die Gaußschen Wellenpakete, hatten Sie die jetzt schon gemacht oder noch nicht? Nee, in den Übungen. Ich weiß nicht, ob die jetzt dran sind oder... Dann...
Also da waren wir zur Polarisation.
Da gab es irgendwie die zweite Aufgabe auf einem Plattwandern, diese Gaußschen Wellenpakete. Müsste auf Platz 2 gewesen sein. Aber gut. Okay. Okay, ich glaube, dann machen wir das nochmal ordentlich. Also jetzt rekapitulieren wir das Ganze nochmal. Also Zustand, genauer gesagt nennt sich das ein reiner Zustand, aber wir... Also wir betrachten erstmal nur Zustände, die durch so einen normierten Hilbertraumvektor da repräsentiert werden. Ja? Und das ist sowas wie eine Präparation, also wie ich das Teilchen Das ist ein Vektor, ja.
Das Skalarprodukt des Vektors mit sich selber ist ein.
Genau, das ist ein Einheitsvektor. Ja. Und das ist eine Präparation, also meinetwegen, ich sage, ich will ein Teilchen mit schönem, schön gut bestimmtem Impuls haben. Ja, das ist irgendwie, sagt mir das, wie ich das Teilchen präpariert habe, also wie ich das in meine Versuchsapparatur reinschicke. Ja, wie bei den Photonen, da mache ich irgendeine elektromagnetische Welle und dann tue ich sie durch einen Polarisationsfilter und dann weiß ich, der Polarisationszustand ist halt eine Schwingung in die Durchlassrichtung von dem Filter. Also der Zustand, der beschreibt eine Präparation und jetzt die Observablen. Ja, das waren selbstadjungierte Operatoren. Ja, nehmen wir mal ein A. Ja, und das ist halt selbstadjungiert, heißt halt A gleich A Kreuz. Und dann gab es halt Eigenvektoren. Ich nehme mal an, ich habe nicht so was Kompliziertes wie die Orts- und Impulsoperatoren, wo das kontinuierliche Eigenwerte hat. Ich nehme mal an, ich hätte sowas, wo A ein normierbarer Vektor ist und dann kann ich sagen, A soll auch auf 1 normiert sein und dann ist A, also die Eigenwerte, A, das sind die möglichen Messwerte der Observablen. Ah, ja. Klar, deshalb muss x ist eine kontinuierliche Variable, deswegen kommen da so komische Eigenvektoren raus, wo das, da kann das a kontinuierlich sein und dann könnte man es nicht mehr auf 1 normieren, dann hat man diese Delta-Funktionsnormierung. Aber die Problematik will ich hier mal erstmal weglassen. Und dann war, das ist natürlich beides furchtbar abstrakt, das sagt erstmal nichts aus über irgendein Teilchen im Labor. Aber dann gab es halt diese Wahrscheinlichkeitsinterpretation. Ja, dann war W von A die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich die Observable A messe an einem Teilchen, das in einem Zustand Psi präpariert ist, das war halt gerade dieser normierte Eigenvektor multipliziert mit Psi und davon das Betragsquadrat. Jetzt gucken wir mal, ob das alles Sinn macht. Also erstmal so ein Messwert von einer Observablen sollte ja reell sein. Gucken wir mal, also wie geht das? Naja, ich kann ja mal jetzt, ich muss natürlich verwenden, dass das ein selbstadjungierter Operator ist, dieser abstrakter Operator, der meine Observable repräsentiert. Und dann kann ich ja mal gucken, also A, jetzt multipliziere ich mal A, Dagger A mit A. Jetzt ist aber A der Eigenvektor zum Eigenwert klein a. Also ist das hier erstmal A mal A. Ja. Und jetzt steht er hier, also ziehe ich den ganz normal raus und dann komme ich da hin und das AA war aber 1, also ist das hier A. Andererseits kann ich das A auch hier hinwirken lassen, dann aber adjungiert. Jetzt ist aber A selbst adjungiert, also ist das A Kreuz dasselbe wie A. Und naja, A angewandt auf den Vektor A ist wieder klein a mal A. Aber wenn ich was aus dem, also wenn ich einen Faktor aus dem linken Argument rausziehe, was muss ich dann machen? Ne, wenn ich irgendwie sowas habe, Lambda. Was muss ich denn dann machen? Wenn es hier steht, kommt es einfach raus und hier, da muss es konjugiert komplex werden. Ne? Also das müssen Sie sich merken. Ja, diese Rechenregeln sind schon wichtig. Also gut, da kommt hier jetzt A Stern raus und AA ist aber 1. Der langen Rechnung kurzer Sinn, jetzt steht hier A gleich A Stern. Und das heißt aber A ist reell. A gleich A Stern ist,
dann ist es reell.
Ja, wenn Sie haben Z gleich X plus IY, X und Y reell, das war ja die Definition von komplexen Zahlen und dann nicht. Also Formeln herleiten will, kann ich da ja immer rechnen. Und das Z Stern war definitionsgemäß x minus iy. Und na gut, was passiert, wenn jetzt Z Stern gleich Z ist, dann steht da x minus iy, das war ja Z Stern gleich x plus iy. Naja gut, dann canceln Sie x weg und bringen das hier rüber, dann steht 2iy gleich 0 und dann muss y gleich 0 sein. Und damit hat man es. Ja, dann ist also y gleich 0, gibt z gleich x und x war reell. Also ich glaube, die komplexen Zahlen müssen wir noch ein bisschen die Rechnerei mit üben. Vielleicht mache ich mal so ganz einfache algebraische Rechenübungen so in die, aufs nächste Blatt. Ja, ja, aber das ist das Problem. In der Schule kommen die auch nur irgendwie manchmal dran und manchmal nicht. Ja.
Aber das wird meistens als Einschubsthema in der Oberschule genommen. Also es ist eine sehr limitierte Anzahl an Schülern.
Ja, ich glaube, das gab es bei uns auch offiziell nicht. Oder nur in der Physik? Also irgendwo, wie war das? Also es schadet nichts, wenn wir so ein paar Rechenübungen nochmal machen. Dann, was auch noch wichtig ist, wenn A selbst adjungiert ist, dann sind Eigenvektoren zu Eigenwerten A1 und A2, wenn A1 und A2 nicht gleich sind. Also falls A1 ungleich A2 ist, dann folgt, dass die senkrecht aufeinander stehen. Also wir wissen schon mal, A1 und A2 sind reell. Und jetzt wollen wir halt noch zeigen, dass die Eigenvektoren senkrecht aufeinander stehen. Genau. Wie kriegen wir das raus? Naja, wir können ja mal rechnen. Das ist wieder, ist immer dasselbe. Man bildet das Skalarprodukt. Sowas. Ja. Ich wende mal A auf A2 an und bilde das Skalarprodukt mit A1. Ja, Eigenvektor zum Eigenwert A2 heißt, dass A2 gerade der Eigenwert mal A2 ist. Also dieser Vektor A2. Ja. Vielleicht ist es so am deutlichsten, was ich meine. Und dann wissen wir, naja, A2 kann ich hier ja einfach rausziehen. Ja, das ist eine Zahl. So, das war das erste Resultat. Das zweite ist, wenn ich vorher einen Schritt noch dazwischen schiebe und verwende, dass A Kreuz gleich A ist, ja, dann weiß ich erstmal, ich kriege einen Operator, der hier auf A2 wirkt, darüber, indem ich den adjungierten Operator nehme. Das gilt für alle Operatoren. Jetzt ist aber A so ein observablen Operator und der ist selbst adjungiert. Also ist A Kreuz gleich A. Und jetzt weiß ich, A1, also A angewandt auf den Vektor A1, ist einfach der Eigenwert klein A1 mal dem Vektor, also sowas hier. Schreibe ich denn das? Ja, ich kann es gar nicht anders schreiben. Ja, also das ist der Vektor A1 multipliziert mit der Zahl A1. Und jetzt, ja gut, wie geht das? Jetzt will ich das hier rausziehen. Ja, jetzt erstmal aus dem linken Argument, da muss ich immer aufpassen, dass ich das konjugiert komplex mache. Jetzt wissen wir aber aus der Überlegung auf der Tafel, dass die Eigenwerte von A, weil der selbst adjungiert ist, der Operator, ist das eine reelle Zahl. Also ist A1 Stern gleich A1. Und jetzt gucke ich mir die Gleichung an. Und bring alles auf eine Seite. Haben wir es ja schon wieder geschafft. Also das, wenn ich das hier rüber also abziehe, dann kriege ich raus, weil da kann ich dieses Skalarprodukt ausklammern, dass das Ganze gleich 0 ist. Und jetzt war aber voraussetzungsgemäß A1 ungleich A2. Also ist A1 Skalarprodukt A2 0. Und das wollten wir ja zeigen. Also kurze Zusammenfassung. A gleich A folgt, dass die Eigenwerte sind allesamt reell und Eigenvektoren zu verschiedenen Eigenwerten sind orthogonal. Das heißt, Eigenvektor A1 multipliziert mit dem Eigenvektor A2 gibt 0. Und, naja, falls Psi gleich A ist, also ein Eigenvektor von A, dann kann ich fragen, was ist die Wahrscheinlichkeit, irgendeinen möglichen Wert zu messen? Ja, das ist die Wahrscheinlichkeit, den Wert A1 zu messen. Das war ja diese Sache mit dem Betragsquadrat. Und das ist aber, ja, weil wenn A1 ungleich A ist, weiß ich, es kommt 0 raus. Ja, und das heißt, ich messe mit Sicherheit, also das ist für diese diskreten Eigenvektoren, ist das halt 1, falls A1 gleich A ist und 0 A1 ungleich A ist, und das ist 0, wenn A1 ungleich A ist, wegen dem Beweis hier. Also Eigenvektoren zu verschiedenen Eigenwerten sind orthogonal. Das heißt, A nimmt mit Sicherheit, mit Wahrscheinlichkeit 1, den Wert A an. Ja, weil wenn ich das Zeichen präpariert habe, dass es im Eigenvektor von A ist, also in dem Zustand, der beschrieben wird durch den Eigenvektor von A, selbstadjungierter Operator, dann ist mit Sicherheit der Messwert von A dieser Eigenwert. Und nur dann. Ja, das heißt, ein Teilchen nimmt, oder A nimmt bestimmten Wert A an, genau dann, wenn der präparierte Zustand der Eigenvektor von A, dem selbstadjungierten Operator, zu dem Eigenwert klein a ist. Das heißt, wenn ich sage, mein Teilchen soll einen bestimmten Impuls haben, dann muss ich den Impulseigenzustand präparieren. Kann ich aber nicht, weil der ist nicht normierbar auf 1, ja, weil das waren ja diese ebenen Wellen. Und da kommen wir am Donnerstag drauf. Da gibt es dann so was ganz Allgemeines, die Heisenbergsche Unschärferelation. Also ich kann immer nur p und x, weil die kontinuierliche Eigenwerte haben, kann ich die immer nur ungefähr auf einen Wert festlegen, also die Wahrscheinlichkeitsverteilung irgendwie um einen bestimmten Ort oder Impuls scharf pieken lassen, und dann kommt halt raus, Wenn ich den Ort sehr scharf bestimme, dann wird die Impulswellenfunktion sehr breit, also der Impuls sehr unbestimmt und umgekehrt. Und das gucken wir uns dann am Donnerstag genauer an. Also dann bis dahin.